Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es wird nicht lange dauern und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt sehen. Wir werden die Gründung der föderativen Weltrepublik der Sowjets erleben.
Es kam bekanntlich anders, als Lenin es 1919 anlässlich der dritten kommunistischen Internationale beschwor. Aus dem Kampf zwischen den beiden Systemen ging der Kapitalismus letztendlich als Sieger hervor. Doch die so oft beschworene segensreiche Macht des Marktes ist spätestens seit der Bankenkrise nachhaltig erschüttert. Die kläglich gescheiterten Versuche, den Finanzkapitalismus in geordnete Bahnen zu lenken, lassen Befürchtungen über einen erneuten Zusammenbruch entstehen. Andere Probleme sind dazugekommen. Die wachsende soziale Ungleichheit und die ökologischen Herausforderungen an unser Wirtschaften. Muss der Staat die Wirtschaft wieder stärker zügeln? Braucht die Wirtschaft Werte? Peter Leusch mit Hintergründen über eine neu aufkommende Debatte.
Der Kapitalismus ist die Antwort auf die starke Zunahme der Bevölkerung, die starke Zunahme der Unterschichten, ihre Konzentration in bestimmten Städten und die dadurch entstehenden neuen Massenmärkte, die eben nur so bedient werden konnten. Insofern ist der Kapitalismus die Art und Weise, wie arme Leute Güter herstellen, die sie auch selber konsumieren können.
Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker, Universität Frankfurt.
Was ist ein Kapitalist? Ein Kapitalist ist jemand, für den das Unternehmen ein Anlageobjekt ist, wo er Geld reinsteckt und mehr Geld rausholen will.
Sarah Wagenknecht, Ökonomin, Politikerin der Linkspartei.
Unter Kapitalismus verstehe ich ein dezentralisiertes System, in dem ein Prozess des Wettbewerbs eingesetzt hat, in dem die Menschen in Unternehmen arbeiten, und zwar für einen bestimmten Zweck, um etwas Nützliches zu bewirken. Wir sind miteinander verbunden. Diese Verbundenheit ist in den letzten 30 oder 40 Jahren untergraben worden.
Over the last 30 or 40 years.
Paul Collier, britischer Ökonom, Universität Oxford. Drei Stimmen aus Wirtschafts- und Politikwissenschaft, die sich in der neu entfachten Debatte um den Kapitalismus zu Wort gemeldet haben. Wachsende soziale Ungleichheit, Turbokapitalismus, Rückkehr des Dschungels und Abbau des Sozialstaates klagen die einen, während die anderen den Kapitalismus gegen diese Vorwürfe in Schutz nehmen und verteidigen. Zu diesen Verteidigern gehört Professor Werner Plumpe, der bis zu seiner Emeritierung an der Universität Frankfurt Wirtschaftsgeschichte lehrte. In seinem aktuellen Buch »Das kalte Herz – Kapitalismus – Die Geschichte einer andauernden Revolution« zeichnet er den Kapitalismus als Erfolgsgeschichte. Plumpe definiert ihn als Ökonomie der Armen für die Armen.
Damit meine ich, dass etwa seit dem 17. Jahrhundert in zunehmendem Maße Produktion entsteht, die von Anfang an darauf abzielt, die Bedürfnisse, den Bedarf der einfachen Menschen zu befriedigen. Das ist eine Produktion, die kann nicht mehr handwerklich auf technisch hohem Niveau durchgeführt werden. In den großen Städten wohnen immer mehr Menschen, die dort leben und arbeiten, die sich diese teuren Dinge nicht leisten können. Und dafür muss es ein anderes Angebot geben. Und dieses Angebot kann nur in der großen Serie bestehen. Denn nur dann ist man dazu in der Lage, Dinge auch einigermaßen preiswert herzustellen. Und genau das verlangt sehr viel Kapital, das ich einsetzen muss.
Plumpe ist von Hause aus Historiker, der in Langzeitperspektive auf den Kapitalismus schaut. Hinter allem Auf und Ab der Entwicklung entdeckt Plumpe einen logischen Mechanismus. Menschen müssen ihre Arbeitskraft billig verkaufen, um jene Produkte so preiswert herzustellen, dass sie diese als Konsumenten bezahlen können. Es ist das Gesetz einer kühlen, aber hocheffizienten Wirtschaftsmaschine. Zu deren Startschwierigkeiten, so Plumpe, müsse man auch die Ausbeutung im 19. Jahrhundert zählen.
Der Kapitalismus ist keine Veranstaltung, von der man sagen könnte, dass sie sozial warm ist oder ähnliches mehr. Das Buch heißt ja auch Das kalte Herz. Aber niedrige Löhne sind für den Kapitalismus in gewisser Weise vielleicht zu Anfang ein Vorteil gewesen. Heute fehlt im Kapitalismus ja meistens der zahlende Kunde. Also der Arbeiter, der die Güter im Kapitalismus herstellt, ist ja zugleich auch derjenige, der mit seinem Lohn in den Märkten, in den Supermärkten, auf den Straßen als Kunde auftritt. Und das führt im historischen Ergebnis dazu, dass die Durchschnittseinkommen auch der arbeitenden Menschen deutlich angestiegen sind.
Aber verhält sich das wirklich so mit dem Durchschnittseinkommen? Der französische Ökonom Thomas Piketty hat 2013 in seinem Buch mit dem Titel »Das Kapital im 21. Jahrhundert« eine wachsende soziale Ungleichheit festgestellt. Das Buch ist einer der Anstöße der gegenwärtigen Debatte. Piketty vertritt darin die weiterführende These, dass diese wachsende Ungleichheit die Demokratie und den sozialen Frieden bedrohe.
Die Daten von Piketty sind ja nun in der Zwischenzeit sehr, sehr intensiv debattiert worden und die historischen Tendenzen, die er dort glaubt festmachen zu können, haben sich ja nicht wirklich bestätigt. Es gibt immer wieder Phasen einer zunehmenden sozialen Ungleichheit, es gibt Phasen einer sinkenden, zurückgehenden sozialen Ungleichheit. Und es hängt sehr stark von den Daten ab, wie ich sie berechne, wie ich sie bewerte, zu welchen Ergebnissen ich da im Einzelnen komme.
Nach jüngsten statistischen Erhebungen stagniert in den letzten Jahren die soziale Ungleichheit in Deutschland. Piketty bezog sich aber in seiner These weniger auf Einkommensunterschiede, sondern vielmehr auf die Vermögensunterschiede. Hier knüpft auch Sarah Wagenknecht mit ihrer Kritik am Kapitalismus an. Der Kapitalismus, so Wagenknecht, befolge selbst gar nicht das Leistungsprinzip, das er ausgerufen hat.
Und die allergrößten Einkommen im Kapitalismus sind sowieso leistungslose Einkommen, nämlich das sind Einkommen aus purem Vermögensbesitz. Also das stellt ja sogar die Managergehälter noch in den Schatten. Also die allergrößten Einkommen sind Einkommen aus vielfach ererbten Vermögen, wo man einfach große Betriebsvermögen oder eben auch große Finanzvermögen erbt und dann hat man Einkommen, ohne irgendwas im Leben dafür tun zu müssen, die sind riesig.
Die promovierte Volkswirtin Sarah Wagenknecht ist 2016 mit einem publizistischen Manifest in die Kapitalismusdebatte eingestiegen. Ihr Buch trägt den Titel »Reichtum ohne Gier – Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten«. Auf einer Podiumsdiskussion hat sie die Thesen ihres Buches erläutert. Der Kapitalismus, so Wagenknecht, widerspreche in der Praxis seinen eigenen Ansprüchen. Das Versprechen, von seiner ehrlichen Arbeit könne jeder leben, ja sich emporarbeiten, entspreche nicht der Realität.
Wir in Deutschland haben inzwischen einen Niedriglohnsektor, der umfasst ein Viertel aller Beschäftigten. Und das sind Jobs, in denen sehr viel geleistet wird. Also beispielsweise gerade die ganzen humanen Dienstleistungen, also Altenpflege, Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, aber auch Kindergärtnerinnen und vieles andere mehr, sind vielfach ganz schlecht bezahlte Jobs. Oft wird die gleiche Leistung ganz unterschiedlich bezahlt, je nachdem, ob man ein Festangestellter ist, ein Leiharbeiter, ein Werkvertragler. Die stehen nebeneinander, die machen genau das Gleiche, kriegen ganz unterschiedliche Gehälter.
Die Deregulierung der letzten 30 Jahre hat zu einer Spaltung des Arbeitsmarktes geführt, nicht nur was die Bezahlung angeht. Die neoliberalen Reformen haben auch negative Auswirkungen auf das Betriebsklima und die Identifikation mit dem Unternehmen. Wo Unternehmen zugunsten der Gewinnmaximierung lieber mit Leiharbeitern statt mit Festangestellten operieren, sei die Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern verloren gegangen, moniert der britische Wirtschaftswissenschaftler Professor Paul Collier.
Da haben Sie recht. Wir hatten in der Vergangenheit eine Form des sanfteren Kapitalismus, wo die Unternehmen auch Verpflichtungen verspürten, sowohl gegenüber der Gemeinschaft wie auch gegenüber den eigenen Arbeitern. Und das wurde erwidert durch eine Art Geist der Zusammenarbeit und durch Loyalität. Das ist nun in den letzten Jahren verloren gegangen. Wir müssen dahin zurückkommen. Was die Axt an diese Idee gelegt hat, ist eine amerikanische Idee, wonach Unternehmen ausschließlich auf Gewinn ausgerichtet seien. Diese verätzende Idee hat tatsächlich dieses vorher bestehende Gefüge zernagt.
That corrosive idea has eroded the culture of business.
Im unteren Dienstleistungsbereich, dazu gehören Einzelhandel, Securityfirmen, Zustelldienste und Reinigungsbetriebe, erhalten Arbeitende kaum noch Anerkennung für ihre Tätigkeit und können keinen Berufsstolz und kein Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen mehr entwickeln. Früher war die Putzfrau beim Unternehmen selbst beschäftigt. Sie gehörte zur Mitarbeiterschaft, worauf sie auch bei mäßiger Bezahlung stolz sein konnte. Heute ist sie outgesourced, nur noch Rädchen einer anonymen Reinigungskolonne, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommt. Wegen Beispielen wie diesen prangert Paul Collier eine, Zitat, Rottweiler-Gesellschaft an und fordert Reformen. Was wir bräuchten, sei ein sozialer Kapitalismus, so heißt auch sein neuestes Buch. Es trägt den Untertitel »Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft«. Kolja fordert die Rückkehr der Moral ins Wirtschaftsleben.
Die Heilung kommt daher, dass wir den Rückbezug wiederherstellen zwischen den Rechten und den Verpflichtungen, zwischen Ansprüchen und Verantwortung. Früher war es doch klar, dass Unternehmen nicht nur auf Gewinn angelegt sind, sondern dass sie auch Verpflichtungen haben, sowohl gegenüber der Gesellschaft wie auch gegenüber ihren Arbeitern. Und wir müssen zurückkommen zu diesem zentralen Begriff der Pflicht, der den Bürgern dann sowohl als Einzelnen wie auch in den Unternehmen Ansprüche und Rechte auf Teilhabe verschafft.
Der Kapitalismus hat sich historisch gegen seine Alternative, gegen den Sozialismus, durchgesetzt. Überlegen war vor allem die auf freiem Wettbewerb und Konkurrenz fußende Marktwirtschaft, während die Planwirtschaft an politischer Bevormundung, Bürokratie und Phlegma scheiterte. Aber gerade in den Zukunftsbranchen funktionieren die Märkte nicht mehr, kritisiert Wagenknecht.
Also ich sag mal, die ganzen modernen digitalen Ökonomien haben wir große globale Monopolisten. Google hat doch keinen Markt, der irgendwie dieses Unternehmen zügelt. Facebook, Amazon, Apple. Bei iPhones, da gibt es dann vielleicht zwei Anbieter, die sich Konkurrenz machen. Aber das ist doch kein echter Markt.
Plumpe, als Wirtschaftshistoriker, relativiert die marktbeherrschende Stellung von Google, Facebook und Co. als Momentaufnahme.
Die 100 größten Unternehmen, die in Deutschland existiert haben, um 1900 herum, gewaltige Komplexe, die gibt es bloß dummerweise heute nicht mehr. Von da würde ich das auch sehen, dass Facebook und Google und Amazon und Apple und wie die alle heißen und so weiter, die haben im Moment eine relativ starke, große Bedeutung. Denken Sie 25 Jahre zurück, da wusste kein Mensch davon, dass es dies gibt. Und jetzt gehen wir nochmal wieder 25 Jahre nach vorne. Allein das, was in China im Moment aufkommt, allein die Globalisierung der Welt wird dazu führen, dass in diesen Märkten, dass da andere Anbieter auftauchen, dass da Konkurrenz ist und so weiter.
Auch wenn er die Robustheit des Kapitalismus betont, der bisher aus jeder seiner Krisen verstärkt hervorgegangen ist, so vertritt Plumpe dennoch keinen Marktfundamentalismus, welcher annimmt, dass der Markt ein Selbstregulativ sei, dessen freiem Spiel sich Staat und Gesellschaft unterordnen sollten. Die kapitalistische Marktwirtschaft braucht eine Macht, die ihr Funktionieren ordnet und sichert.
Es braucht einen Hüter des Marktes, der verhindert, dass Einzelinteressen den Markt in ihrem Interesse einseitig verändern, nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Dieser Hüter des Marktes zu sein, das ist die Aufgabe des Staates. Und insofern muss er auch mit den neuen Internetgiganten umgehen. Aber dass sich dadurch eine ganz neue Welt einstellt, das glaube ich nicht. Dazu ist der Wandel im Kapitalismus einfach viel zu stark.
Zu den wirtschaftspolitischen Aufgaben des Staates, betont Plumpe, gehört die Sicherung des Privateigentums, des Geld- und Bankensystems, aber auch die Risikoabsicherung. Auf Kapitalseite ebenso wie auf Arbeitnehmerseite, was Krankheit, Arbeitslosigkeit und Rente anbelangt. Der Kapitalismus ist Plumpe zufolge eine gleichsam wertfreie Maschine von Kapital und Arbeit, von Produktion und Konsum. Für Fragen von Recht und Moral hingegen sind der Staat und die Gesellschaft zuständig. Paul Kolja geht einen Schritt weiter. Er verlangt, dass neben dem Gewinnstreben auch moralische Werte ins wirtschaftliche Handeln einziehen. Und der Staat muss für sozialen Ausgleich sorgen, zum Beispiel indem er die städtischen Eliten stärker besteuert als die Menschen in ländlichen Regionen. Aber ist das nicht ungerecht?
Überhaupt nicht. Diese hoch ausgebildeten Fachkräfte, die gut gebildeten Leute in den großstädtischen Räumen, sind höchst produktiv. Sie sind es aber nicht nur aufgrund ihrer eigenen Fertigkeiten, sondern weil sie alle zusammenkommen und sich in diesen Metropolregionen gegenseitig befruchten. Aber diese Metropolregionen sind nicht entstanden nur durch diese Eliten, sondern sie sind die Schöpfung der ganzen Nation. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg hat ein ganzes Land, hat die Nation investiert in die Schaffung dieser hochproduktiven Zentren. Es ist dann sehr, sehr ungesund, wenn man das vergisst, wenn sich diese Zentren loslösen und auf einen Höhenflug gehen, während der Rest des Landes in eine Abwärtsspirale gerät. Und so entsteht dann auch diese Herablassung, dieser Hochmut der großstädtischen Eliten und auch das Gefühl der Verzweiflung, der Abgehängtheit beim Rest des Landes. Was in Großbritannien geschieht, sollte eine Warnung für Deutschland sein. Ich glaube, etwas mehr Großzügigkeit und Demut wäre angebracht, nicht die Verachtung und Herablassung.
Paul Collier macht Reformvorschläge. Er will den neoliberal enthemmten Kapitalismus wieder zähmen. Er möchte einen sanften Kapitalismus. Das sei vergeblich, meint der britische Wirtschaftsjournalist Paul Mason, der mit seinem viel diskutierten Buch Postkapitalismus einmal mehr den Untergang des Kapitalismus ausgerufen hat. Das Internet, in dem Informationen und Güter geteilt werden, Stichwort Wikipedia, würde künftig die harten Eigentumsbegriffe ebenso auflösen, wie es die Kontrollmächte des Marktes aushebelt, zugunsten einer vernetzten Menschheit. Besondere Hoffnung setzt Mason dabei auch in die Sharing Economy. Doch die hat, so Sarah Wagenknecht, längst ihre Unschuld verloren.
Ich glaube, da wird auch viel idealisiert. Also natürlich wird oft sozusagen die sogenannte Sharing-Ökonomie als ein ganz zukunftsträchtiges Modell. Und dann gucken wir genau hin, was ist Sharing-Ökonomie? Also das ist zum Beispiel Airbnb, also dieses Unternehmen, was eben weltweit inzwischen mehr Betten anbietet als Hilton und andere Hotelketten. Ein erzkapitalistisches Unternehmen. Aber das hat ja nichts mit irgendwie Teilen und gemeinsam zu tun.
Schnell ist deutlich geworden, wie die alternativen Ansätze der Sharing Economy vom Kapitalmarkt geschluckt worden sind. Sarah Wagenknecht selber macht einen anderen Vorschlag zur Überwindung des Kapitalismus. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, so lautet ja auch der Untertitel ihres Buches Reichtum ohne Gier.
Also der Kernvorschlag meines Buches sind andere Eigentumsverhältnisse im wirtschaftlichen Bereich, die sich ein bisschen anlehnen an das, was es heute schon gibt, nämlich Unternehmensträgerstiftungen, die ja bedeuten, dass das Unternehmen sich selbst gehört.
Wagenknecht als ausgewiesene Gegnerin des Kapitalismus will nicht zurück zur Staatswirtschaft, wo die Unternehmen dem Staat gehören. Sie plädiert für eine Art Demokratisierung des Kapitals nach genossenschaftlichem Vorbild.
Die älteste Unternehmensträgerstiftung in Deutschland ist ja die Carl Zeiss Stiftung, die ich auch ein bisschen beleuchte, weil die tatsächlich damals von Ernst Abbe ganz klar mit dem Fokus gegründet wurde, dass er gesagt hat, er will keine Aktiengesellschaft. Er will nicht, dass das Unternehmen sozusagen dem Diktat des sich mehrenden Geldes unterliegt, sondern er will, dass dieses Unternehmen, dass die Erfolge dieses Unternehmens denen zugutekommen, die im Unternehmen arbeiten und denen ja die Erfolge auch zu danken sind. Die beruhen ja nur auf der Leistung derer, die da arbeiten. Und er hatte auch ganz charmante Regelungen in dieses Stiftungsstatut geschrieben. Zum Beispiel ist eine Regelung damals gewesen, dass die Vorstände das genau Zehnfache des Durchschnittsverdienstes und nicht mehr verdienen dürfen.
Wagenknechts Modell wäre eine Art Marktsozialismus. Übrigens keine neue Idee in der Geschichte des ökonomischen Denkens. Schon der englische Sozialtheoretiker John Stuart Mill war zwar ein Verfechter des freien Marktes, zugleich aber der Auffassung, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern gehören sollten. Genossenschaften gibt es zwar viele, meist sind es aber kleinere Unternehmen mit nur lokaler Reichweite. Könnten sie sich im harten Konkurrenzkampf gegen kapitalintensive Unternehmen behaupten? Plumpe ist skeptisch. Er hält Wagenknechts Konzept für Sozialromantik.
Was sich Frau Wagenknecht da vorstellt, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe. Aber die Vorstellung herzugehen und zu sagen, jetzt bestimmten Beschäftigten des Unternehmens ein bestimmtes Eigentumsrecht genossenschaftlicher oder anderer Art zuzuordnen, das kann ich mir praktisch wenig vorstellen. Könnte man diese Rechte verkaufen oder was würde passieren, wenn eine Mehrheit plötzlich sagt, nee, wir wollen diese Investitionen in die Zukunftstechnik nicht haben, sondern wir wollen lieber den Betriebskindergarten erweitern oder Ähnliches mehr. Das sind ja alles Dinge, die man sich dann praktisch vorstellen muss. Und von daher glaube ich, das sind romantische Vorstellungen, als könne Kapitalismus in gewisser Weise konfliktfrei sein. Und das vergisst eben, dass eine bestimmte Form der, wenn man so will, widersprüchlichen Struktur des Kapitalismus eben der Preis ist, den man für seine ökonomische Effizienz zahlen muss.
Werner Plumpe verteidigt den Kapitalismus als eine hocheffiziente Wirtschaftsmaschine, die bis jetzt allen anderen Konzepten überlegen ist. Fragen der Gerechtigkeit und der Moral haben ihren Platz außerhalb. Der Staat muss sie in den Regeln und Rahmenbedingungen ökonomischen Handelns unterbringen. Paul Collier, der Kritiker, möchte den Kapitalismus in der Weise reformieren, dass Moral dass wechselseitige Verantwortung und Loyalität in die Unternehmen zurückkehren nach der Devise Wirtschaft braucht Werte. Sarah Wagenknecht, die Gegnerin des Kapitalismus, plädiert für eine Art Marktsozialismus nach genossenschaftlichem Vorbild. Sie schlägt einen dritten Weg vor, jenseits von kapitalistischer Privat- und sozialistischer Staatswirtschaft. Bis heute, das hat zuletzt die Bankenkrise gezeigt, erhebt sich der totgesagte Kapitalismus aus jeder Krise wieder wie ein Phönix aus der Asche. Seine neueste Gestalt ist ein Finanzkapitalismus, der sich von der Realwirtschaft abgelöst und verselbstständigt hat. Wenn beispielsweise der weltweit größte Finanzinvestor BlackRock 6 Billionen Dollar managt, so die Börsenexpertin Heike Buchter, das sind Gelder von Staatsfonds, Versicherungen und Pensionskassen, ebenso wie von Kleinanlegern, dann muss man sich fragen, welche politische Macht und Einflussnahme erwächst diesem Finanzakteur, aber auch welche Risiken verbergen sich hier, wenn das Vertrauen in die diversen Anlagepapiere schwindet und Panikverkäufe einsetzen. Viele ungeklärte Fragen, auch an die Adresse der Wissenschaft.
Ökonomie zwischen Markt und Moral. Eine neue Debatte über den Kapitalismus von Peter Leusch. Und hier noch einige der erwähnten Buchtitel. Das kalte Herz, Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution von Werner Plumpe. Und Paul Collier, Sozialer Kapitalismus, mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. Beide sind 2019 erschienen. Und 2016 ist schon herausgekommen, Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, von Sarah Wagenknecht.